Der Podcast Steuerrecht. Aktuelles aus dem Steuerrecht, präsentiert vom Finanzgericht Münster.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Steuerrecht. Mein Name ist Christian Bohlmann.
Und ich bin Vera Niestegge. Wir begrüßen Sie so kurz vor den Feiertagen herzlich zu unserer letzten Folge in diesem Jahr, der Dezemberfolge.
Ja, Vera, du sagst es, Weihnachten steht kurz vor der Tür. Die Adventszeit, die gilt ja traditionell als Zeit der Besinnung und Erholung, zumindest in der Theorie und Werbung. Dass es tatsächlich anders ist, wissen wir alle. Auch unser heutiger Fall dreht sich aber irgendwie um das Thema Erholung. Genauer gesagt um die Frage, was denn eigentlich passiert, wenn ein Arbeitnehmer seinen Urlaub über längere Zeit gar nicht nimmt oder besser nehmen kann. Das Finanzgericht Münster, namentlich unser 12. Senat, hat kürzlich entschieden, wie eine Urlaubsabgeltung, also der finanzielle Ausgleich für nicht genommenen Urlaub bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses, steuerlich zu behandeln ist. Mit einem Ergebnis, das Arbeitnehmer aufhorchen lassen dürfte.
Ja, verbleibender Urlaub, das ist ja tatsächlich ein Thema, das gerade zum Jahresende häufig aufkommt. Viele Arbeitsverhältnisse enden zum 31. Dezember, oft nach längeren Auseinandersetzungen oder Freistellungsphasen. Dann stellt sich die Frage, was passiert denn jetzt mit dem angesammelten Urlaub? Der wird in der Regel abgegolten und plötzlich fließt eine größere Summe in einem Jahr zu, die auch mehrere Jahre betreffen kann. Das Finanzgericht hat sich in seinem Urteil vom 13. November 2025 genau mit dieser Konstellation befasst und eine aus Arbeitnehmersicht doch erfreuliche Entscheidung im Zusammenhang mit § 34 ESTG getroffen.
Ja, schauen wir uns vielleicht mal den Fall, über den der 12. Senat zu entscheiden hatte, ein bisschen genauer an. Da gab es eine Klägerin, die nicht selbstständig tätig war und im September 2018 von ihrem Arbeitgeber die Kündigung erhielt. Der Arbeitgeber stellte sie ab diesem Zeitpunkt frei. Dagegen wehrte sich die Klägerin dann und erhob eine Kündigungsschutzklage. In diesem Zusammenhang zog sich das Verfahren dann über 2 Jahre hin, bis die Parteien des arbeitsgerichtlichen Streits im Oktober 2020 vor dem Landesarbeitsgericht einen Vergleich schlossen und sich darin darauf einigten, dass das Arbeitsverhältnis rückwirkend zum 30. Juni 2020 beendet sein sollte. Und neben der Abfindung erhielt die Klägerin eine Zahlung zur Abgeltung des ihr noch zustehenden Erholungsurlaubes, und zwar für den gesamten Freistellungszeitraum von September 2018 bis Juni 2020, also für rund 21 Monate.
In ihrer Einkommensteuererklärung für das Jahr 2020 gab die Klägerin dann sowohl die Abfindung als auch die Urlaubsabgeltung als außerordentliche Einkünfte im Sinne des § 34 ESTG an. Sie wollte also für beide Zahlungen die sogenannte Fünftelregelung in Anspruch nehmen. Was die besagt, das schauen wir uns gleich dann nochmal an. Das Finanzamt spielte aber nur bei der Abfindung mit. Die Urlaubsabgeltung behandelte es als ganz normalen Arbeitslohn nach § 19 ESTG ohne diese Tarifermäßigung. Die Begründung hierzu, es handele sich lediglich um die Abgeltung bereits erdienter Ansprüche, nicht um eine Entschädigung. Im Einspruchsverfahren argumentierte die Klägerin dann, dass zwar keine Entschädigung nach § 24 Nr. 1a ESTG vorliege, aber die Voraussetzungen des § 34 Absatz 2 Nr. 4 ESTG erfüllt seien, also eine Vergütung für mehrjährige Tätigkeit gegeben sei. Das Finanzamt hat den Einspruch als unbegründet zurückgewiesen und so ist der Fall dann vor dem Finanzgericht gelandet.
Ja, und bevor wir uns anschauen, was die Kolleginnen und Kollegen aus unserem 12. Senat dann dazu gesagt haben, machen wir vielleicht in rechtlicher Hinsicht nochmal einen kleinen Schritt zurück und werfen einen kurzen Blick auf den Hintergrund. Worum geht es eigentlich bei § 34 ESTG? Und da kann man sagen, dass das Einkommensteuerrecht ja grundsätzlich einen progressiven Tarif kennt, abseits beispielsweise des besonderen Steuersatzes aus § 32d Absatz 1 des Einkommensteuergesetzes. Im Grundsatz kann man also sagen, wer mehr verdient, der zahlt auch prozentual mehr Steuern. Und das ist im Grundsatz auch so gewollt. Das wird aber zum Problem, wenn Einkünfte, die wirtschaftlich eigentlich auf mehrere Jahre entfallen, in einem einzigen Jahr zusammengeballt zufließen. Denn dann schlägt die Progression besonders hart zu und der Steuerpflichtige wird stärker belastet, als wenn er die Einkünfte gleichmäßig über mehrere Jahre verteilt erhalten hätte. Und genau hier setzt § 34 Einkommensteuergesetz an.
Die Vorschrift, die gewährt dann eine Tarifermäßigung für sogenannte außerordentliche Einkünfte. Und was da drunter fällt, das definiert § 34 Absatz 2 ESTG abschließend. Dazu gehören dann unter anderem bestimmte Veräußerungsgewinne, Entschädigungen im Sinne von § 24 Nummer 1 ESTG, das ist so der klassische Fall der Abfindung, und eben auch Vergütungen für mehrjährige Tätigkeiten nach § 34 Absatz 2 Nummer 4 ESTG. Bei dieser letzten Kategorie muss sich die Tätigkeit über mindestens 2 Veranlagungszeiträume und mehr als 12 Monate erstrecken. Und genau um diese Variante geht es jetzt in unserem Fall. Die Rechtsfolge ist die sogenannte Fünftelregelung. Die funktioniert dann nämlich so: Zunächst wird die Steuer auf das Einkommen ohne die außerordentlichen Einkünfte berechnet. Dann wird die Steuer auf das Einkommen zuzüglich eines Fünftels der außerordentlichen Einkünfte ermittelt. Und die Differenz zwischen diesen beiden Beträgen, die wird dann anschließend mit 5 multipliziert. Und das Ergebnis ist die Steuer auf die außerordentlichen Einkünfte. Der Effekt: Die Einkünfte werden so behandelt, als wären sie eben über 5 Jahre verteilt zugeflossen. Die Progressionsspitze wird dadurch abgemildert und das kann je nach Einkommenssituation schon eine erhebliche Ersparnis bedeuten.
Ja, wie auch im Ergebnis in unserem Streitfall. Und jetzt lass uns doch mal schauen, wie der 12. Senat zu diesem Ergebnis gekommen ist. Er hat nämlich der Klägerin Recht gegeben und entschieden, dass die Urlaubsabgeltung als Vergütung für eine mehrjährige Tätigkeit nach § 34 Absatz 2 Nummer 4 des Einkommensteuergesetzes anzusehen ist. Aber vielleicht von vorne, lass uns mal schauen, warum ein anderer möglicher Weg, der zunächst im Einspruchsverfahren eingeschlagen war, nicht funktioniert. Das Finanzamt hatte ja argumentiert, dass im Streitfall keine Entschädigung im Sinne von § 34 Absatz 2 Nummer 2 in Verbindung mit § 24 Nummer 1a des Einkommensteuergesetzes vorgelegen habe. Und das war und ist im Ergebnis auch richtig. Denn eine Entschädigung setzt voraus, dass dem Arbeitnehmer ein Schaden entstanden ist, der durch die Zahlung ausgeglichen wird. Bei einer Urlaubsabgeltung fehlt es aber an einem solchen Schaden, denn der Arbeitnehmer erhält ja gerade das, was ihm ohnehin zusteht, nämlich die finanzielle Abgeltung seines nicht genommenen Urlaubs. Das ist keine Kompensation für einen Verlust, sondern lediglich die Erfüllung eines bestehenden Anspruches.
Tatsächlich spannend wird es dann eher beim zweiten Ansatz, den die Klägerin ins Feld geführt hat, und das ist dieser § 34 Absatz 2 Nummer 4 ESTG. Danach sind die Vergütungen für mehrjährige Tätigkeiten begünstigt. Die Voraussetzungen sind im Grunde 3, die wir bereits kurz angesprochen haben. Erstens muss sich die Tätigkeit über mindestens 2 Veranlagungszeiträume erstrecken. Zweitens muss sie einen Zeitraum von mehr als 12 Monaten umfassen. Und drittens muss die Entlohnung aus wirtschaftlich vernünftigen Gründen in zusammengeballter Form erfolgen. Und diese 3 Voraussetzungen hat der 12. Senat im Streitfall als gegeben angesehen. Der Urlaubsabgeltungszeitraum erstreckte sich ja hier über die Jahre 18, 19 und 20, also über 3 Veranlagungszeiträume. Und mit 21 Monaten ist auch die 12-Monats-Grenze deutlich überschritten worden. Die Zusammenballung war durch die Beendigung des Arbeitsverhältnisses und den gerichtlichen Vergleich auch wirtschaftlich vernünftig begründet.
Ja, genau. Problematisch und entscheidend war aber letztlich eine ganz andere Frage, nämlich ob die Urlaubsabgeltung überhaupt eine Vergütung für eine Tätigkeit darstellt. Gehen wir nochmal zurück ins Einspruchsverfahren. Da hatte das Finanzamt ja eingewandt, dass hier keine Tätigkeit vergütet werde, sondern lediglich ein Geldanspruch erfüllt werde. Diese Argumentation sind unsere Kolleginnen und Kollegen aus dem 12. Senat aber nicht gefolgt und haben sich dabei auf ein wichtiges Argument gestützt, nämlich den Umstand, dass der Urlaubsanspruch untrennbar mit dem Arbeitsverhältnis verknüpft ist. Er entsteht nur, weil ein Arbeitsverhältnis besteht und er bemisst sich nach dem durchschnittlichen Arbeitsverdienst. Der Urlaub ist, so formuliert es das Gericht unter Verweis auf die arbeitsgerichtliche Rechtsprechung, eine soziale Mindestleistung zur Erhaltung und Wiederauffrischung der Arbeitskraft. Wenn der Arbeitnehmer also seinen Urlaub nicht nimmt, verzichtet er auf Freizeit, die ihm zur Erholung zusteht, Und die Abgeltung dieses Verzichts ist dann wirtschaftlich betrachtet nichts anderes als ein zusätzliches Entgelt für seine geleistete Arbeit.
Unser 12. Senat hat hier auch noch eine interessante Parallele zur Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs bei Überstundenvergütungen gezogen. Der BFH hatte 2021 unter dem Aktenzeichen römisch 4R23/19 entschieden, dass nachgezahlte Überstundenvergütungen für mehrere Jahre unter § 34 Absatz 2 Nr. 4 EStG fallen können. Die dortige Argumentation ist vergleichbar. Sowohl bei Überstunden als auch beim nicht genommenen Urlaub verzichtet der Arbeitnehmer ja auf Freizeit. Er leistet sozusagen Mehrarbeit, indem er die ihm zustehende Erholungszeit nicht in Anspruch nimmt. Wird dieser Verzicht später finanziell abgegolten, liegt wirtschaftlich betrachtet eine Vergütung für zusätzliche Arbeitsleistung vor. Dabei ist es wichtig zu betonen, dass es unerheblich ist, ob die Tätigkeit tatsächlich ausgeübt wurde. Im Streitfall war die Klägerin ja freigestellt, sie hatte ja gar nicht mehr gearbeitet. Aber auch während dieser Freistellung bestand das Arbeitsverhältnis fort und genau deshalb entstanden auch eben immer weiter Urlaubsansprüche. Die Vergütung hat einen klaren Tätigkeitsbezug. Sie wird nicht für die Nichtausübung der Tätigkeit gezahlt, sondern eben weil das Arbeitsverhältnis immer weiter fortbestand.
Ja, und bei seiner Betrachtung hat der 12. Senat durchaus auch die arbeitsgerichtliche Rechtsprechung beachtet. Und da gibt es die Besonderheit, dass das Bundesarbeitsgericht vor einigen Jahren die sogenannte Surrogationstheorie aufgegeben hat und nunmehr davon ausgeht, dass der Urlaubsabgeltungsanspruch als reiner Geldanspruch zu verstehen ist, der nicht mehr an dieselben Voraussetzungen geknüpft ist wie der Urlaubsanspruch selbst. Diese arbeitsrechtliche Einordnung, die ist auch wichtig, um Ungleichbehandlungen auf Ebene des Arbeitsrechts zu vermeiden, etwa bei langfristiger Krankheit. Die Kolleginnen und Kollegen aus dem 12. Senat haben aber klargestellt, dass diese arbeitsrechtliche Sichtweise nichts an der steuerlichen Beurteilung ändert. Für die Anwendung von § 34 des Einkommensteuergesetzes kommt es auf die wirtschaftliche Betrachtungsweise an. Und wirtschaftlich betrachtet bleibt die Urlaubsabgeltung ein Entgelt, das im Zusammenhang mit der geleisteten Arbeit steht. Der Anspruch entsteht nur wegen des Arbeitsverhältnisses und seine Höhe richtet sich nach dem Arbeitsverdienst.
Ja, Christian, lass uns doch jetzt nochmal gemeinsam überlegen, was unsere Besprechungsentscheidung für die Praxis bedeuten könnte. Zunächst einmal eine gute Nachricht für alle Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen, die nach längeren Freistellungsphasen oder Kündigungsschutzprozessen eine Urlaubsabgeltung erhalten. Die Fünftelregelung kann grundsätzlich anwendbar sein, wenn die Voraussetzungen des 34 Absatz 2 Nr. 4 erfüllt sind. Das haben wir ja eben schon gehört, das setzt voraus, dass die Abgeltung einen Zeitraum von mehr als 12 Monaten und mindestens 2 Veranlagungszeiträume betrifft. Für die Beratungspraxis heißt das, bei Aufhebungsvereinbarungen oder Vergleichen sollte man die Urlaubsabgeltung nicht einfach als normalen Lohnbestandteil behandeln, sondern prüfen, ob die Tarifermäßigung in Betracht kommt. Dabei kann es zum Beispiel hilfreich sein, die mehrjährige Zweckbestimmung im Text der Aufhebungsvereinbarung oder, wenn es zu einer arbeitsgerichtlichen Auseinandersetzung kommt, im Vergleichstext ausdrücklich festzuhalten. Auch wenn unser 12. Senat das jetzt hier in dem Fall, den wir besprechen, aus den Umständen abgeleitet hat, diese Zweckbestimmung.
Ja, wichtig ist allerdings noch zu sagen, dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer an dieser Stelle noch nicht in die Hände klatschen sollten, denn die Sache ist noch nicht endgültig entschieden. Der Senat hat nämlich die Revision zum Bundesfinanzhof zugelassen. Es besteht also die Möglichkeit, dass der BFH die Frage noch einmal grundsätzlich klärt und möglicherweise auch in anderer Art und Weise löst. Der 12. Senat hat die Revisionszulassung dabei insbesondere damit begründet, dass zwar keine abstrakte Abweichung von anderer finanzgerichtlicher Rechtsprechung vorliegt, aber im Ergebnis eine andere Entscheidung getroffen worden ist und hat hier insbesondere die Frage als höchstrichterlich klärungsbedürftig angesehen. Das Urteil, das ist noch recht frisch und deshalb wissen wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht, ob die Revision tatsächlich eingelegt wurde oder noch wird. Für die Beratung dürfte das aber in jedem Fall erstmal bedeuten, in vergleichbaren Fällen sollte man die Tarifermäßigung beantragen und gegen etwaige ablehnende Bescheide erstmal Einspruch einlegen. Wenn das Finanzamt dann nicht mitspielt, kann man auf das Urteil des Finanzgerichts Münster verweisen und gegebenenfalls, wenn dann das Einlegen der Revision bekannt geworden ist, das Ruhen des Einspruchsverfahrens beantragen, bis es eine BFH-Entscheidung gibt.
Abschließend noch ein Gedanke zur Einordnung. Das Urteil, das zeigt ja einmal mehr, dass diese fünfte Regelung, die im Gesetz verankert ist, breiter anwendbar sein kann, als viele auf den ersten Blick annehmen. Die Finanzämter neigen grundsätzlich dazu, bei Zahlungen im Zusammenhang mit der Beendigung von Arbeitsverhältnissen nur die klassische Abfindung als begünstigt anzuerkennen. Aber auch andere Zahlungen wie eben die Urlaubsabgeltung oder nachgezahlte Überstundenvergütung können unter § 34 fallen, wenn sie einen mehrjährigen Zeitraum betreffen. Das sollte man im Hinterkopf behalten, wenn man Mandanten in dieser Situation berät.
Ja, Vera, damit sind wir schon am Ende unserer Dezemberfolge angelangt. Das war's fürs Jahr 2025. Wer von Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, die Entscheidung im Volltext noch einmal nachlesen möchte, der sollte sich in den einschlägigen Portalen unter dem Aktenzeichen 12K1853-23E auf die Suche machen. Wie immer ist unsere Besprechungsentscheidung aber auch über unsere Website aufrufbar und wird auch in dem heute erscheinenden Newsletter des Finanzgerichts Münster verlinkt. Wir sind jedenfalls gespannt, ob und wenn ja, wie der BfH die Sache sehen wird und werden Sie insoweit natürlich auf dem Laufenden halten.
Ja, bis dahin wünschen wir Ihnen eine schöne Adventszeit, frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Bis zum nächsten Mal.
Machen Sie es gut.